Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa auf der Leipziger Buchmesse 2019. Das blaue Sofa, eine Kooperation von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Schön, dass Sie zugucken. Schön, dass Sie hier alle auch noch zugucken. Herzlich willkommen und herzlich willkommen, Herr Augstein und Herr Blome.
Hallo, guten Tag.
Es ist eine wieder natürliche Situation, denn Sie zwei reden sehr gut und erfolgreich miteinander, auch ohne Betreuung. Zum Beispiel seit 8 Jahren in Ihrer Sendung Augstein und Blome über aktuelle politische Themen auf Phoenix. An anderen Tagen verlegt Jakob Augstein die Wochenzeitung Freitag. Nikolaus Blome ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung.
Er macht das nur im Nebenberuf. Es ist eine kleine Aufgabe, der ist ja gewachsen, den Freitag zu verlegen, ist schon okay.
Ihr Partner zu sein, ist eigentlich sein Hauptakt, oder?
Ja,
das ist jedenfalls die Hauptherausforderung. Teil meiner Arbeit, ja, das stimmt.
Wir legen Sie auf diesem blauen Sofa nicht auf die Couch und reden über Ihre Beziehung, weil das haben Sie in allen Interviews...
Fände ich aber ganz schön eigentlich, weil da gibt es so viel dazu zu sagen und ich hätte mich auch zu beklagen über ihn. Wir könnten eine Art Paartherapeutin schon ganz gut gebrauchen, also wenn Sie das vielleicht übernehmen würden, den Job?
Ich glaube, während wir über die anderen Themen... sprechen, behandeln wir das mit. Also Sie haben zu Ihrem Buch oben und unten schon sehr viel erzählt über sich und über Ihre Beziehung. Ich würde Ihnen das ersparen und zusammenfassen. Sie beiden mögen sich, Sie streiten sich und Sie behaupten sich auch zu siezen im Privatleben. Aber jetzt kommen wir zu Ihrer gemeinsamen...
Und welche von den drei Aussagen glauben Sie?
Das mit dem Siezen kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Doch, ist immer so. Doch, ist das ist das Einzige, was stimmt.
Sie sind schon so lange zusammen wie 2 Legislaturperioden in dieser Fernsehsendung.
So habe ich das noch nie gesehen, ja, stimmt.
Die CDU und die SPD sind im Laufe der mittlerweile 3 großen Koalitionen sich so ähnlich geworden, dass viele Wählerinnen und Wähler mittlerweile offensichtlich eine Partei für überflüssig halten. Wieso ist durch ihre ständige Reibung da keine politischere Nähe erfolgt zwischen ihnen?
Sie meinen, ich bin so runtergerockt wie die SPD?
Ich würde das jetzt nicht zuordnen. Nein, aber ich glaube, Sie sind immer noch jeder für sich seine Volkspartei.
Ich würde gerne die Frage ernst nehmen, weil Sie ja recht haben, dass die beiden Parteien, SPD und CDU, beim Regieren einander zu ähnlich geworden sind. Vielleicht muss man das auch.
Also die CDU notwendigerweise ist der SPD zu ähnlich geworden, deswegen ist die SPD jetzt hinuntergefallen.
Also wie Sie sehen, aber auf alle Fälle hat das diese Jahre, die Länge dieser Jahre, sagen wir mal so, der ganzen politischen Landschaft nicht so rasend gut getan, weil das halt eben klassische Arithmetik an den Rändern Flächen aufmacht, die insbesondere bei der CDU von der AfD dann am Ende des Tages besetzt worden sind. Das kann sich keiner gewünscht haben. Ich glaube aber, dass der Unterschied zu unserer kleinen Sendung ist, wir müssen nicht regieren. Wir müssen nur klar machen, und das geht sehr gut, weil es von weltanschaulich unterschiedlichen Standpunkten eben kommt, was die Unterschiede sind, die CDU und SPD schon noch in sich tragen, wobei ich jetzt gar nicht die CDU vertreten möchte und der Kollege auch schon die SPD nicht. Also. Aber es gibt 2 Pole auf bestimmte Punkte oder bestimmte Fragen zu schauen, und das sind weltanschauliche Unterschiede, die sich anfangs als links und rechts abgebildet haben und, wenn ich einmal den Titel nennen darf, inzwischen heute sich besser vermessen, beschreiben und ausleuchten lassen, wenn sie es oben und unten nennen.
Aber ich finde ja den Vergleich irgendwie ganz, ganz, ganz interessant und ganz spannend von Ihnen und will den auch sehr, sehr ernst nehmen und Ihnen auch genau den Unterschied eben sagen, weil wenn wir jetzt einen Finanzminister haben von der SPD, Herrn Scholz, der die Politik der schwarzen Null von seinem Vorgänger Schäuble, CDU, einfach genauso weiterführt, total wahnsinnig gegen jede Vernunft, jetzt den Ländern das Geld für die Flüchtlingshilfe streitig machen will, nur wegen dieser schwarzen Null-Ideologie, ja, dann hat das halt mit Sozialdemokratie einfach nichts mehr zu tun, was auch der Grund ist, warum die SPD die ganze Zeit den hier macht, und daran wird sich auch so nichts ändern. Und da würde ich jetzt sagen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den Fehler machen wir halt nicht. Also,
nee.
Also die Art von Angleichung und sich so ranschleimen und gucken, wenn ich noch ein bisschen mehr so werde wie der Kollege Blome, dann... Ja, weiß ich auch nicht, was dann meint.
Sie müssen auch nicht von außen bewertet werden, aber ich dachte tatsächlich, wenn man so lange über Themen redet und sich ja auch zuhören muss, dass man dann irgendwann automatisch seinen Standpunkt in die Richtung der Perspektive des anderen so ein bisschen verschiebt, weil man einfach ständig dran ist.
Sie meinen so eine Art Stockholm-Syndrom?
Stockholm-Syndrom, ja. Nee, Sie sind meine Geisel.
Es ist ja mit der Migrationskrise, mit dem Flüchtlingsherbst 2015, 2016, ein ganz großes Thema hinzugetreten, finde ich, das inzwischen alle anderen Politikfelder durchwirkt. Jetzt kommt es, wenn Sie so wollen, sogar in der Finanzpolitik an, endgültig als Verteilungskampf, weil die Zuwächse der Steuereinnahmen nicht mehr so sind, wie sie mal geplant waren. Also muss Herr Scholz sich entscheiden, gehe ich an die Rente ran, gehe ich an andere Sozialausgaben ran, gehe ich an den Verteidigungshaushalt ran oder sage ich eben den Ländern Pech gehabt, jetzt habt ihr das Problem mit den Flüchtlingskosten, das schiebt der Bund jetzt euch mal zu, was echt eine Sauerei ist.
Obwohl er ja auch vorher geholfen hat. Also vorher hat der Bund ja noch Zusagen also gemacht,
das finde ich, 2016. Das kann man nicht machen. Man müsste aber mit den Leuten in Ruhe anfangen, ein Gespräch zu führen. Wie soll dieses Land ausschauen? Wie viel kulturelle Vielfalt wollen wir zulassen, wollen wir haben?
Warten Sie, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nur mal wissen, also eigentlich wollte ich wissen, wieso sind Sie nicht näher beineinander, aneinander gerückt in
das
8 Jahren?
Kann ich
Ihnen sagen. Aber
also ich kann das beantworten. Ich kann das beantworten. Das ist so, dass Sie kriegen nur die Themen mit, über die wir uns tatsächlich streiten. Also es gibt eine ganze Menge Fragen, und das sage ich auch ganz bewusst, wo wir gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind. Dann inszenieren wir aber auch keinen künstlichen Streit, weil das ist ja irgendwie blöd und das glaubt einem auch kein Mensch und das hältst du auch auf Dauer nicht durch. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier dieses Buch gemacht haben, wir haben das jetzt gemerkt in den anderen Gesprächen, die wir schon hatten, oben und unten. Ich würde zum Beispiel oben und unten anders erklären als er. Das ist ja, ich fand ich irgendwie ganz kurios. Wir machen das Buch zusammen. Es hat Spaß gemacht. Ich finde, es ist ein gutes Buch, es ist spannend. Aber was wir da eigentlich gemacht haben, warum wir das gemacht haben und was so die Idee war, das erklären wir beide sehr unterschiedlich. Mhm. Für mich ist oben und unten die Frage, das sind die Leute, die Angst haben und die Leute, die keine Angst haben, die zuversichtlich sind. Und die Leute, die Angst haben, haben halt Angst vor ihrer sozialen, dem Status, den sie vielleicht verlieren, weil sie prekär beschäftigt sind, weil sie Angst haben, dass ihre Rente nicht reicht, weil sie Angst haben, dass die Miete bald nicht mehr bezahlbar ist, Riesenproblem in den Städten. Oder sie haben halt Angst vor kultureller Fremdheit, vor zu viel Veränderung durch die Globalisierung, auch durch Migration. Das heißt, das sind sozusagen verschiedene Faktoren, die aber zu einer Verunsicherung führen. Und die nimmt zu in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese Spaltung, die wir haben in der Gesellschaft, vor allem die ist, die Leute, die sich fürchten vor der Gegenwart oder vor der Zukunft, und die Leute, die sagen, wir kriegen das ganz gut hin. Und die Politik, ganz kurz, und die Medien, die sind auch in Wahrheit nicht in der Lage, das ausreichend aufzufangen. Danke, dass Sie mir zugehört haben.
Ja. Genau, machen Sie mal Kasse. Damit haben Sie schon einen Teil, den ganzen Satz will ich hinterher schieben, damit haben Sie schon einen Teil von oben und unten unfreiwillig beschrieben, weil Sie sich wie so ein Ethnologe durchs Mikroskop über die deutsche Gesellschaft wollen, sagen, die haben Angst und die müssen Angst haben. Und das ist auch alles Ängste. Und wenn die Fragen haben, die mir nicht passen, dann haben die bestimmt diese Fragen, weil es Ängste sind. Und da guckt jemand, Entschuldigung, aus dem Elfenbeinturm, aus so einer sehr gesättigten Morallandschaft herab in die Niederung und sagt, Angst, 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 das kann ja nicht ernst gemeint sein, das sind ja irrationale Sachen. Ich glaube, dass man an sowohl soziale Fragen, an Verteilungsfragen, aber vor allen Dingen an die Geschichte mit kultureller Veränderung, Zuwanderung, sehr rationale Fragen stellen kann, die nichts mit Angst zu tun
aber
haben.
Aber Angst ist rational. Hey, Angst ist nichts Irrationales. Wenn ich über eine 7-spurige Autobahn
aber warten,
gehe
Sie lassen
und Angst habe ich ja platt gemacht,
ja,
ist rational. Angst ist nichts
hören
Böses.
Sie, hören Sie auf die Chefin jetzt. So. Das hat, finde ich, den solchen Menschen Angst im Sinne von, die wissen auch nicht mehr so ganz genau, was sie tun und die lassen sich davon etwas steuern, was nicht kontrollierbar ist. Das finde ich eine Unterstellung, die nicht legitim ist.
Aber
das
was
ist nicht
sind denn
fair.
Die rationalen Gründe für eine Spaltung, die Sie dann sehen?
Sie können sich schon die Frage stellen, also Sie können an die Politik die Frage stellen, habt ihr das wirklich unter Kontrolle? Habt ihr unter Kontrolle gehabt, die Zuwanderung? Wussten wir, wer kommt? Haben wir die Kraft und den Willen vor allen Dingen auch, diese Menschen hoffentlich alle gut zu integrieren? Da gibt es große Fortschritte,
gar keine
Frage.
Das Thema ist doch durch.
Nein, das Thema ist überhaupt nicht durch.
Nee, aber an dieser Migrationsfrage definieren Sie dann oben und unten, weil Herr Augstein ja gerade gesagt hat, oben und unten definiert sich für ihn, also differenziert sich in die, die Angst haben und die, die eben keine Angst haben. Und bei Ihnen?
Ich würde sagen, dass oben und unten an dieser Frage ist auf gar keinen Fall ökonomisch oder auf gar keinen Fall rein ökonomisch, weil unten in dieser Definition oder in diesem Blick auf die Dinge all jene wären, die sagen, die da oben machen irgendwas, was sie uns nicht mehr richtig erklären, was nicht richtig in Ordnung ist, was ich nicht so möchte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde nicht mehr gefragt. Und das sind ja Leute, die vielleicht Angst um ihren schlecht bezahlten Arbeitsplatz haben und dann wären sie auch im augsteinischen Sinne unten. Aber das sind auch Leute, das sind Hochschulprofessoren, die irgendwelche Aufrufe unterschreiben und auch das Gefühl haben, irgendwas im demokratischen Diskurs hat nicht gut funktioniert in einem Moment, wo es darauf ankam. Und darum haben wir das Gefühl, dass sich die da oben wer immer das dann ist, total diffus mitunter, von dem Rest der Landschaft abgekoppelt haben und machen, was sie wollen, und wir müssen es ausbaden.
Und da bin ich zum Beispiel, total der Meinung des Kollegen. Er beschreibt eine Vertrauenskrise und eine Legitimationskrise, die in den Medien und in der Politik zwar wahrgenommen wird, aber wo die Medien und die Politik weitgehend hilflos sind. Das ist ja ganz interessant zu beobachten, die Versuche von Journalisten, das Phänomen zu verstehen, dass Leute ihnen misstrauen. Ja, war für Leute wie ihn und mich irgendwie schwierig in den letzten Jahren. Fake News, Lügenpresse und so. Das kann man zwar abtun und sagen, naja, die sind alle doof und sehen auch irgendwie so komisch aus und haben keine Haare auf dem Kopf und keine Ahnung und so. Aber das wäre zu leicht. So leicht sollte man es sich nicht machen. Das heißt, diese Legitimationskrise ist da. Ich persönlich, und da unterscheiden wir uns halt fundamental, halte sie für ein Strukturproblem dieses Kapitalismus, in dem wir leben, dieses neoliberalen Kapitalismus. Das ist übrigens auch der Grund, warum das in England, Frankreich und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht sehr viel anders ist. Wir haben ja kein deutsches Problem oder ein sächsisches Problem oder ein Berliner Problem. Wir haben ein Problem sozusagen der westlichen Zivilisation. Das heißt, das Ding ist richtig groß, und mit dem Gesichtsausdruck, den er da macht, wird man das Problem sicherlich nicht lösen können.
Was ist denn für Sie,
ich bin von der Sonne beschienen, insofern kneife ich gleich das linke Auge zu, um schärfer zu... Nein, ich sehe es nicht als Systemproblem dieses Kapitalismus, weil die Gründe, die die jeweiligen Länder in eine von Populismus ausschlachtbare Situation geführt haben, so fundamental unterschiedlich sind. Sie reiben sich an einer Stelle ein bisschen...
Aber die Auswirkungen der Globalisierung, könnte man doch sagen, die haben alle gleich getroffen. Und die sind auch in allen diesen Ländern, die mit Rechts- oder mit Linkspopulismus zu tun haben, ein großer Motor, oder nicht?
Ich glaube nicht, dass Globalisierung den Leuten in allen Ländern gleichermaßen Angst macht. In manchen Ländern haben sie Angst vor Arbeitslosigkeit. Das hängt aber vielfach auch mit...
Hängt doch aber auch damit zusammen.
Ja, aber in Frankreich hat die Arbeitslosigkeit nichts mit der Globalisierung zu tun, glaube ich, sondern mit einer 20 Jahre lang vollkommen verfehlten Arbeitsmarktpolitik. Wenn Sie Leute daran hindern, einen ersten Job zu bekommen, weil der so unfassbar teuer zu bezahlen ist und dann nicht mehr kündbar ist, dann haben Sie eben 25% Jugendarbeitslosigkeit. Und im Nachbarland, das genauso der Globalisierung ausgesetzt ist, ist es 5%, weil es ein anderes Arbeitsmarktrecht gibt. Ich glaube nicht an die große These, das ist das Systemversagen von Kapitalismus oder Marktwirtschaft oder sozialer Demokratie. Das sehe ich einfach nicht. Ich sehe nur, dass in Deutschland jetzt auch sich ein Gefühl breit macht zwischen, da übertreibt eine gar nicht mal so schmale, kopfzahlmäßig, sondern ziemlich große Elite, die glaubt, die Moral gepachtet zu haben, das Durchsetzen ihrer Ideen und ihrer, wie soll man sagen, Leitsätze, von Klimaschutz bis öffentlicher Moral, bis was darf man sagen in diesem Land, ohne dass man gleich als Stammtisch oder sonst was gebrandmarkt wird.
Deswegen
das ist die wahre Spaltung zwischen
oben und
unten.
Das ganze Buch oben und unten, diese Frage, ob die kulturelle Identität bedroht ist oder wie sehr die gefühlte Bedrohung der kulturellen Identität Deutschland eben spaltet. Warum gibt es diese Angst oder warum haben Sie Angst um die kulturelle Identität Deutschlands?
Ich würde den Begriff Angst für mich persönlich nicht nehmen, sitze aber auch in einer privilegierten Position und sicherlich nicht mitten in so einem Viertel, das gerade kulturell meinetwegen in Duisburg oder in Ostdeutschland irgendwo oder in Pforzheim zum Beispiel,
nicht, ne?
Also quer durch die Republik gibt es Punkte, an denen sich kulturell sehr schnell sehr viel verändert. Und die Menschen, die dort lange gelebt haben, haben das Gefühl, hier verändert sich was, hier wird mir der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und es gibt, finde ich, aus vielen Gründen offenkundig einen Rückschritt bei Integration, meinetwegen der nächsten oder dritten Generation von Zuwanderern. Also wenn Sie auf die Statistiken von türkischstämmigen Zuwanderern, ob mit oder deutschen oder ohne deutschen Pass schauen, erkennen Sie, dass der Bildungsfortschritt von der ersten auf die zweite Generation größer war. Als von der zweiten auf die dritte.
Ja,
und das ist ein echtes Problem. Und wenn sich sowas verfestigt, glaube ich, haben die Leute zu Recht mindestens die Frage, warum verfestigt sich das? Und B, was können wir dagegen tun? ohne dass wir sofort des fremdenfeindlichen Ressentiments beziehen werden.
Warum verfestigt
Sie haben
Sie
vorhin
das?
Ganz kurz so in unserem Nebensatz Rechts- und Linkspopulismus gesagt, so als wären das zwei gleichwertige Phänomene oder Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Ich sehe nicht, dass wir ein großes linkspopulistisches Problem haben. Ich hätte gerne einen Linkspopulismus.
Nee, in Deutschland nicht, aber in Italien
ich hätte gerne einen
schon.
Linkspopulismus in Deutschland, der eine starke politische Kraft ist. Und ich hätte gerne, dass die Leute nicht vor den Asylbewerberheimen demonstrieren, sondern vor den Banken, da wo sozusagen die Demonstrationen nämlich richtig angebracht sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Angst vor der Migration, die ist, wie gesagt, ich halte Angst für ein reales Phänomen. Das erzeugt sozusagen Realität, weil Gefühle werden politisch und medial zu Realitäten. Und die entsteht aus mangelndem Vertrauen. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, in diesen Vierteln, wo der Kollege, von denen der gesprochen hat, wo es ja richtig ist, dass sozusagen Integration von Neuzugängen findet natürlich im sogenannten unteren Bereich der Gesellschaft statt und nicht im Villenviertel. Und wenn die Leute dort das Vertrauen verloren haben, dass der Staat das im Griff hat, weil die Polizisten abgezogen wurden, weil die Lehrer aus den Schulen abgezogen wurden, weil das Sozialamt nicht mehr richtig besetzt ist, weil sozusagen die gesamte öffentliche Infrastruktur, weil das öffentliche Schwimmbad irgendwie nicht mehr offen hat oder die Wassertemperatur zu, I don't know. Sie wissen, was ich meine. Wenn sozusagen eben diese Politik der schwarzen Null dafür führt, dass der Staat sich zurückzieht, dann verlieren die Leute das Vertrauen darin, dass der Staat in der Lage ist, mit solchen Problemen
aber
umzugehen.
Aber ich würde gerne noch mal kurz zurück, weil kulturelle Identität Deutschlands, fast jeder vierte in Deutschland lebende Mensch hat einen Migrationshintergrund. Ich frage mich also vor diesem Hintergrund, was ist denn die kulturelle Identität Deutschlands? Was ist mit diesen ganzen Migranten mit deutschem Pass oder ohne deutschen Pass? Also ich finde es überhaupt schwer, mit so einem Vergleichsbegriff zu operieren.
Weil wir ein Einwanderungsland sind seit ganz langer Zeit, aber immer noch nicht. Und daran ist ehrlich gesagt, Entschuldigung, da hat der Springer Verlag eifrig dran mitgearbeitet und die CDU auch, weil wir immer noch nicht begriffen haben, dass wir ein Verständnis dafür brauchen, Deutsch zu sein, was offen ist für andere. Dass man sagt, wie werde ich Deutscher? Alle, die nach Kanada oder nach Amerika gehen, haben ein Bild davon, was es heißt, Kanadier oder Amerikaner zu sein, weil es Einwanderungsgesellschaften sind mit einer klaren Identität als Einwanderungsgesellschaft. Das funktioniert hier so nicht. Hier ist es immer noch so, dass man immer von Deutschen
nicht,
redet.
Sie können es halt auch nicht dekretieren.
Und Deutsche mit Migrationshintergrund, wo ich sage, stopp, wenn der einen deutschen Pass hat, ist das ein Deutscher. Und full stop, mehr will ich gar nicht mehr wissen.
Ja, aber ich glaube, soweit, das können Sie nicht dekretieren. Da hat Amerika eine ganz andere Geschichte des Herkommens von Aufnahme.
Ja, aber
von Zuwanderern
Deutschland
und
ja seit 70 Jahren auch fast.
Ja, aber jetzt nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass leider das auf der konservativen Seite des Spektrums viel zu spät begonnen wurde zu diskutieren. Total d'accord. Es ist auf der linken Seite des Spektrums viel zu lange ignoriert worden. Da bitte ich um Ihre Zustimmung. Dass natürlich jemand gesagt hat, nee, das ist schon toll, wenn das so eigen ist und abgeschottet, wenn die alle nur mit, wenn das unter sich bleibt, das ist vollkommen d'accord und da muss sich niemand mischen und assimilieren. Also wirklich anpassen, angleichen, war ein Schimpfwort. Ja, Leitkultur, keine 15 Jahre zurück, war ein Schimpfwort, damit konnten sie jemanden politisch tot machen, der das nur diskutieren wollte. Also da ist auf beiden Seiten echt was falsch gelaufen und hat zu ein paar Problemen geführt. Und wenn Sie auf das ganz banale Beispiel Schwimmbad zurückkommen, gibt es jetzt zwei Gründe, warum, oder kann es zwei Gründe geben, warum in Anführungsstrichen ganz normale Familien, mit welchem Hintergrund jetzt auch immer, nicht mehr ins Schwimmbad gehen. A, der ökonomische, die Öffnungszeiten sind wirklich gekürzt worden. Das bestreite ich, dass das wirklich flächendeckend der Fall ist. Oder aber B,
in Berlin ist
wird saniert.
In Berlin eben nicht.
In Berlin
weil in den Freibädern insbesondere im Sommer eine Horde von Jungbullen rumläuft, die es unmöglich macht, als Familie dahin zu gehen.
Nein, das stimmt eben nicht. Das ist ein Problem. Und pass auf, wir haben hier in dem Buch die Dresdner Tafel besucht, ja, und haben, weil wir sind rausgefahren aus unseren komischen Büros da in Berlin, damit man uns auch nicht sagt, irgendwie, ihr guckt euch das ja alles nur so von oben an und so. Also praktisch hingefahren, haben mit den Leuten geredet. Und da war da dieser Mann von der Dresdner Tafel. Und das war echt ein interessantes Gespräch, weil der Kollege Blome immer versucht hat, ihm reinzudrehen. Ja, mit den Ausländern kommen sie aber schon nicht klar. Und das ist schon schwierig mit den Ausländern hier. Das ist quasi analog zu dem, was er eben gesagt hat vom Freibad. Ja, die Ausländer, ist schon eine schwierige Sache und so. Und da hat aber der Typ von der Dresdner Tafel gesagt, sorry, wir haben solche Probleme mit den Ausländern, wie Sie versuchen, mir hier reinzudrehen. Ja. Nicht, denn die Probleme, die wir haben, und da würde ich jetzt ihm sozusagen quasi recht geben, weil Migration ist Arbeit. Migration ist kein Ringelpiez mit Anfassen. Multikulti ist Quatsch. Das ist schon anstrengend für alle. Aber es sind Probleme, die kann man lösen. Die kannst du aber nicht lösen, wenn du so eine Hassblase aufpumpst.
Ja.
Ja, sie haben versucht, den Typen zu manipulieren.
Vor allem, ich meine, man kann halt nicht sagen, weil sie Türken oder Araber sind. Also ich finde, man macht dann immer, mit Migrationshintergrund ist so eine wolkige Beschreibung, um es nicht rassistisch formulieren zu müssen und dann zu sagen, ja, naja, am Ende ist ja doch der Islam schuld und alles, was er mit sich gebracht hat. Aber ich wollte jetzt noch, weil wir nur noch 10 Minuten haben, Sie haben es selber schon angesprochen, dass bei dem Thema die Presse oder auch bei dem Vertrauensverlust der Menschen in die Elite, zu der sie, glaube ich, die Presse dazu zählen, dass die da eben mitgemacht hat. Inwiefern denn?
Wir waren nicht oft genug draußen. Ich glaube, also kann ich nur von mir selber sagen und von der Zeitung, für die ich arbeite, wir haben uns bei der Prognose, kommt der Brexit, ja oder nein, getäuscht. Wir haben uns, auch ich persönlich, mich massiv getäuscht dabei, ob Donald Trump gewinnen kann oder ob er gewinnen kann. In dem Augenblick, wo er wirklich also diese ganzen ordinären Videos 4 Wochen und die Mitschnitte 4 Wochen vor der Wahl rauskommen, habe ich eine hohe Wette abgeschlossen, das war es jetzt wirklich für den Mann. Habe ich verloren. Und im Nachhinein war ja die Analyse der amerikanischen Medien, wir waren nicht genug draußen. Wir waren nicht genug in diesen Flyover States, wie das so schön heißt. Links eine liberale Küste und rechts eine liberale Küste und dazwischen ist die graue Wüste. Und da fliegt man nur drüber hinweg, Flyover States. Und deshalb sind wir und ganz viele andere, die Süddeutsche hat es auch gemacht, die Zeit auch, wir halt auch, sicherlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäuser auch, in die Fläche gefahren, haben mit Leuten auf Marktplätzen gesprochen, 60 Mal während des Wahlkampfes 2017. Und haben da gemerkt, dass zum Beispiel das Migrationsthema, was so in Berlin weggedimmt war, weil die Zahlen sich deutlich abgeflacht hatten, gar keine Frage, objektiv auch wirklich weniger. Und objektiv bekam im Laufe des Jahres 16, 17 die Politik das besser in den Griff. Und trotzdem mussten sie auf einem Marktplatz nur 3 Minuten mit Leuten reden und dann waren die bei dem Thema, ohne dass man sie jetzt irgendwie manipulativ dahin führen musste. Und deshalb wurde Migration, Zuwanderung, kriegen wir das hin, schaffen wir das, so ein großes Thema in der allerletzten Kurve des Bundestagswahlkampfs 2017. Und immerhin kann man sagen, das haben wir gerade noch rechtzeitig mitgeschnitten, naja, als Medien.
Also da würde ich jetzt, Entschuldigung, auch wenn das jetzt komisch klingt, da würde ich jetzt die Zeitung, für die ich arbeite, den Freitag ausdrücklich ausnehmen, denn das ist der Grund, warum wir das machen. Weil wir glauben, dass diese Mainstream-Medien bestimmte Realitäten gar nicht mehr wahrnehmen wollten, weil das einfach in deren Geschichte nicht reinpasst, weil diese Journalisten alle auf den gleichen Schulen sind, in die gleichen Restaurants gehen, wie die Politiker, wie die Wirtschaftsleute, über die sie berichten, weil das im Prinzip eine soziale Klasse ist und die flickt sich halt gegenseitig nicht wirklich am Zeug. Das muss man echt mal sagen, dass Presse nicht durchweg, ja, also jetzt hier nicht Lügenpresse, also, Quatsch und so, aber Presse Quatsch, sehr weitgehend verzichtet hat auf eine unabhängige Kontrolle oder Beobachtung von gesellschaftlichen Entwicklungen. Übrigens Sigmar Gabriel, ja, der in der Analyse immer ganz stark war, in der Umsetzung ehrlich gesagt ganz, ganz schwach. Sigmar Gabriel hat gesagt, Hauptproblem der SPD, sie ist nicht mehr da hingegangen, wo es stinkt. So hat er das ausgedrückt.
Ja. Na klar.
Ich habe überlegt, dass in der Presse, also Print, sowohl wie Fernsehen oder Radio, Emotionalisierung. Auch bevor die sozialen Netzwerke richtig groß wurden, war das das Programm, das man gefahren hat. Um auch schon damals zu sagen, wir wollen nicht abgehoben sein, wir wollen Nähe, wir wollen Nachvollziehbarkeit, wir wollen Niedrigschwelligkeit. Das hat dazu geführt, dass es Reportagen dann gab, also unter anderem beim Spiegel, die geschönt sind, damit sie eben mehr greifen, damit sie näher ans Gefühl gehen. Das führt vielleicht auch zu Büchern in Bildpolitik, ihrem neuesten Produkt, die überschrieben sind mit Ärger, Neugier, Freude, also auch sehr emotional. Könnte es nicht damit auch zu tun haben, dass diese Verknüpfung, also eine gespaltene Gesellschaft, die Informationen so sehr mit Emotionen auflädt und verknüpft, die dann sich ja gegenseitig eskalieren, dass das falsch ist?
Das ist eine echt total spannende Frage, über die sich, glaube ich, alle Journalisten derzeit Gedanken machen. Ich würde den Fall Spiegel Relotius, also sage ich den Fall Relotius und danach lagert ein Fall Spiegel, den würde ich dabei echt jetzt mal rauslassen, weil das ist einfach Betrug.
Ja,
wenn wir das mit reinlegen,
klar.
Dann
ist auch keine Entschuldigung,
mehr,
aber hat sicherlich mit da reingespielt.
Ja, aber das, ich finde, dann können wir nicht mehr klar über das Eigentliche reden, okay, was Sie interessiert.
Meinetwegen,
und
ja,
was mich interessiert auch, wie viel Emotion, wie viel Emotionalität verträgt eine journalistische Ansprache des Publikums beziehungsweise eine Aufbereitung der Probleme, die das Publikum umtreiben, die Bürger umtreiben oder die real gerade dabei sind, zu entstehen. Und ich glaube, dass in so polarisierten Zeiten und teilweise polarisierten Zeiten und emotionalisierten Zeiten die Ansprache die Leute bei diesem Temperaturpunkt abholen muss, um dann mit ihnen klug ins Gespräch zu kommen. Aber sie können diese Emotionen nicht ignorieren. Im Sinne von, das ist Angst, das dürft ihr nicht haben. Wir erklären euch jetzt mal, wie ihr wirklich denken müsst. Und wenn ihr anfängt, da ein ungutes Gefühl im Bauch zu haben, dann habt ihr halt eben nur einen Bauch und keinen Kopf. Das ist wirklich der diametrale Fehler, das ist mir total ernst. Es ist der größte einzelne Fehler, den wir machen können, zu sagen, das hast du nur im Bauch. Und darum ist es nichts wert.
Aber kommt es nicht in den Bauch, weil es eben ständig auch geschrieben wird oder gesendet oder weil...
Nein, weil ich sag doch, ganz kurz, ich sag doch, die Geschichte aus Dresden von der Tafel, die ich eigentlich eben noch zu Ende erzählen wollte, die hatten ein Problem mit Ausländern, und zwar dergestalt, dass kleine Kinder, Ausländerkinder vorausgerannt sind und die sozusagen die Schlange an den älteren Deutschen Bedürftigen vorbei, und dann waren sozusagen die Deutschen immer hinten in der Schlange und die Ausländer waren immer vorne, weil die Kinder immer vorgelaufen sind.
Weil die Deutschen
sind.
Alt sind und die Ausländer jung.
Ja, ganz genau. Jetzt ganz kurz, Entschuldigung, Herr Kollege, ganz kurz. Das können Sie jetzt zweierlei machen. Da können Sie jetzt eine große Geschichte draus machen für die AfD oder für die Bild-Zeitung und sagen, Deutsche müssen warten, Ausländer jetzt zuerst oder so. Das kann man machen. Dann hat man es riesengroß aufgeblasen. Ist der gleiche Sachverhalt, nur ganz fies und verhetzend und hasserfüllt dargestellt. Oder Sie können das so machen, wie der Kollege in Dresden das gemacht hat an der Tafel. Und gesagt, okay, ist ein echtes Problem. Das ist jetzt ein Managementproblem und ein Organisationsproblem. Und das können Sie pass pro toto nehmen für die gesamte Migrationsfrage. Das ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Und er hat das Problem gelöst und es gab dann kein Problem mehr.
Aber wer ist schon für Verhetzen? Das ist doch Quatsch, das ist doch keine Kategorie. Denn das Problem ist, wenn das Problem nicht nur aus den Augen der betroffenen älteren Einheimischen ist, neuerdings stehen wir jetzt immer hinten in der Schlange, die Wartezeit hat sich verdreifacht, weil eine neue Gruppe hinzugetreten ist, die da sich etwas zunutze macht, in Anführungsstrichen, und sei es nur den Umstand, dass sie eben mit Kind und Kegel an die Tafel kommen, dann ist das ein reales Problem, dass ich sofort, wenn sie es nicht schnell gelöst kriegen, wie der Kollege das da gemacht hat, natürlich in einen Verteilungskonflikt übersetzt, der in den Satz münden könnte, den wir alle kennen, so infam er ist, für die tut ihr alles, für uns tut ihr nichts. Und den Satz müssen sie zumindest deswegen ernst nehmen, weil er sich in reale Wahlentscheidungen übersetzt. In Sachsen könnten sie bei der Landtagswahl auf einen Moment zulaufen, wo sie ohne die Linkspartei und ohne die AfD keine Regierung mehr bilden können. Viel Spaß dabei. Und das kommt auch daher, finde ich, dass bestimmte emotionale Aufwallungen des Publikums, der Leute, nicht lang genug ernst genommen wurden. Und dann kommen meinetwegen auch noch soziale Probleme hinzu. Aber der Brandbeschleuniger war das.
Letzter Satz, Herr Augstein, bleibt Ihnen, weil wir sind schon am Ende.
Es gibt in Frankreich, wo das Gelbwestenproblem ja bekannt ist, wo die Champs-Élysées anzünden, einen Sozialgeografen, ein Geograf, ja, ein Erdkundeexperte, der gesagt hat, die Chance, dass einer Le Pen wählt, dass einer rechts wählt, dass einer faschistisch wählt, die wächst mit der Entfernung zum nächsten Bahnhof. Ja? In dem Satz ist für mich alles drin. Wenn Sie die Leute am Rand lassen, in der Peripherie, im Grunde den Leuten signalisieren, ihr interessiert uns einen Scheißdreck, wir brauchen euch nicht mehr, dann machen die Leute halt auch politisch Scheiße.
Und Bahnhof kann synonym sein für Arzt, Schule und so weiter. Vielen Dank, Augstein Blume, für Ihren Besuch. Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Ihr Applaus. Hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt weiter mit Ivan Michelangelo, D'Aprile und Fontane im Gespräch mit Michael Saar. Danke.